Hallo und willkommen zurück bei L'Opreneur. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Ihr habt mich auf die Idee gebracht, diese Folge aufzunehmen. Ich bekomme nämlich ganz oft die Frage, ja, wie macht man jetzt Social Media Marketing eigentlich richtig oder generell, wie funktioniert Legal Marketing richtig? Was sind so die klassischen Fehler? Warum funktioniert mein Marketing oder meine Marketingstrategie nicht? Und ich habe mir da so ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich jetzt in den letzten Wochen beobachtet habe und habe euch so zusammengefasst, was so die typischen Fehler sind, die sowohl Kanzleien als auch einzelne Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen so machen. Und ja, bevor wir aber damit starten, muss ich euch um einen kleinen Gefallen bitten. Die meisten von euch haben es ja eh schon auf Social Media bei mir gesehen. In circa 2 Wochen wird wieder der Ö3 Podcast Award verliehen und du kannst den Podcast jetzt nominieren, damit er eben ins Voting kommt. Und das würde mich natürlich unheimlich freuen. Ich habe auch schon sehr, sehr, sehr viel Support von euch bekommen. Und das Ding ist, dass man für den Podcast Award jeden Tag seine Stimme abgeben kann. Deswegen bitte ich dich jetzt, bitte, bitte, bitte wirklich bis zum 28. Februar täglich deine Stimme für den Podcast abzugeben. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Und wie gesagt, es wird mir sehr, sehr, sehr viel bedeuten, wenn wir da ein paar Stimmen zusammenbekommen, damit wir es ins Voting schaffen. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, dieser Podcast erfordert sehr, sehr, sehr viel Zeit und Ideen, Kreativität. Und ich lasse da wirklich auch mein ganzes Herzblut hineinfließen. Und nicht nur ich alleine stecke hinter dem Podcast, es ist ein ganzes Team, das da mitarbeitet. Und dementsprechend wäre das einfach wirklich schön, wenn wir da irgendwie mal was dafür bekommen würden. Und von dem her, ja, freue ich mich über jeden Einzelnen, der die Stimme abgibt. Dann gibt's noch eine kleine weitere Sache, die eigentlich gar nicht klein ist, sie ist super groß und ich freue mich riesig drauf. Am 20. März 2025, das ist bereits in einem Monat, wird es das erste L'Opreneur Live-Event in Wien geben. Es ist endlich soweit. Ich rede schon so lange davon. Jetzt haben wir einen Termin fixiert. Wir haben eine Location gefunden. Es wird super, mega cool. Das Motto lautet Zusammenhalt statt Ellbogenmentalität. Ich möchte, wie ihr wisst, das Netzwerken untereinander fördern. Ich möchte, dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sich austauschen, sich auf Augenhöhe begegnen, ehrlich und leibend zueinander sind. Und wir möchten natürlich auch mit unseren Know-how und mit unseren Inputs euer wirtschaftliches und unternehmerisches Denken fördern. Und wir haben uns da wirklich was Cooles überlegt und es wird ein super Programm geben und es wird ein total netter Abend. Die Plätze werden aber limitiert sein. Wir haben eine Location fürs erste Mal ausgesucht, wo jetzt nicht ganz viele Leute reinpassen, weil wir das einfach in einen sehr intimen, netten, freundschaftlichen Rahmen machen möchten. Und deswegen, wer dabei sein möchte, sollte sich jetzt ganz schnell auf unserer Website Legal Concept für das Event anmelden. Den Link stelle ich euch auch in die Shownotes, also lasst euch das nicht entgehen. Wir geben uns sehr viel Mühe, dass es ein richtig nettes Event wird und dass wir doch, wenn es gut funktioniert und wenn wir da eine gute Stimmung haben und das alles passt, dann ist das auch nicht das einzige Event, dann machen wir eine Eventreihe davon und die Leute, die von Anfang an einfach dabei sind, die werden auch immer einen Platz dabei haben. Das Event ist auch völlig kostenlos, also das geht alles auf unseren Nacken und ja. Also alle Informationen findet ihr auf der Website, meldet euch bitte an. Wie gesagt, nicht jeder wird einen Platz garantiert bekommen, aber wer sich jetzt unter den ersten anmeldet, der bekommt definitiv die exklusive Einladung. So, jetzt habe ich genug geredet, jetzt kommen wir zum Punkt. Was sind die klassischen Fehler, die Rechtsanwälte oder auch Kanzleien so machen? Ein großer Punkt oder eigentlich das größte Problem, der häufigste Fehler, der mir gerade auf Social Media eben auffällt, ist, dass Content für Kollegen gepostet wird, Content für Kollegen gemacht wird und nicht für die Zielgruppe. Was meine ich damit? Ich sehe ständig irgendwelche Postings von Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen über irgendwelche OGH-Entscheidungen und das ist passiert und dort war ich auf der Veranstaltung mit dem Kollegen und was weiß ich, und habt's nicht schon gesehen, was ich da jetzt wieder gemacht habe. Aber es zielt überhaupt nicht auf die potenziellen Mandanten ab. Das heißt, im Endeffekt wird Zeit dafür aufgebracht, Content zu posten oder ein Posting generell zu erstellen, das dann eigentlich gar nicht wirklich was bringt. Und das Ziel vom Marketing ist natürlich, dass man einen Return of Investment hat. Das heißt, in dem Fall, dass einem die Zeit, die man dafür aufgewendet hat, ja irgendwie dann zumindest wieder zurückfließt. Das heißt, dass man Mandanten findet. Natürlich ist es auch wichtig und ein Teil von einer guten Marketingstrategie, sich auch unterhalb der Kollegen zu positionieren, sodass man da natürlich auch Empfehlungsgeschäft bekommt. Ja, aber man muss schon darauf achten, dass man eben Content macht, den die Zielgruppe versteht und sehen will. Und wenn ich da hochkomplexe juristische Texte schreibe und schon den ersten Satz mit der OGH hat bla bla bla, dann spricht das halt einfach niemanden an. Also dann spricht das nicht die Zielgruppe an, weil wenn wir jetzt im B2B-Bereich sind und es ist, weiß nicht, du bist Gesellschaftsrechtlerin und machst ein Posting zu irgendeiner Entscheidung und ich bin jetzt auf der anderen Seite deine potenzielle Mandantin, weil ich Unternehmerin bin. Und ich lese da jetzt irgendwas, ja, OGH, bla bla bla, dann interessiert mich das halt nicht. Und meistens ist dann auch noch irgendwie nur ein Link dabei und gar kein ansprechendes Visual, also kein ansprechendes Bild, kein ansprechendes Video, keine Grafik, gar nichts. Dann scrolle ich da halt einfach weiter und ich lese das nicht. Ich fange nicht mal an zu lesen. Und das klingt vielleicht hart, aber das ist die Realität. So funktioniert unser Gehirn, wenn wir nicht innerhalb von Millisekunden abgeholt werden, dann interessiert es uns nicht und wir scrollen weiter. Also das ist auch das Prinzip von Social Media, wie solche Social Media Feeds überhaupt aufgebaut sind. Also da der klare Tipp, überlegt euch, wer ist eure Zielgruppe, wie kommuniziert ihr mit dieser Zielgruppe und wie will diese Zielgruppe Informationen haben. Ja. Ein weiterer Punkt ist, ich sehe es wirklich oft, dass auch veraltete Content-Formate verwendet werden. Was meine ich damit? Das klassische Reel-Format, jetzt wenn wir an Instagram denken oder auch TikTok, das klassische Video-Format dort ist 9:16. Wenn ich jetzt ein Video poste, das im 4:5 Verhältnis in der Größe steht, dann habe ich automatisch, wenn ich ein Reel poste, oben und unten einen Rand und das schaut einfach katastrophal aus. Also nicht nur, dass das schlecht aussieht, der Algorithmus erkennt auch, dass du dir sozusagen null Mühe gegeben hast, um die Basics zu erfüllen sozusagen. Und dementsprechend wird dieses Reel nicht wirklich eine großartige Reichweite erzielen können. Also es ist von vornherein schon ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Deswegen ganz wichtig, dass man sich anschaut, was poste ich und dass ich da auch dann wirklich das richtige Format habe. Ja. Auch noch ein klassischer Fehler auf Instagram. Ich sehe viele Kanzleien, die sich denken, boah, wir haben jetzt ein voll professionelles Titelbild für alle unsere Videos und dann ist das alles in unseren Corporate-Farben und in unserer Schrift und das schaut dann alles perfekt einheitlich aus. So, wenn ich jetzt aber einen Feed habe mit mehreren Videos und jedes Video hat dasselbe Titelbild, also das, was mir im Feed angezeigt wird. Woher soll ich wissen, was ich mal anschauen will? Das interessiert mich ja nicht. Dann habe ich da am ersten Blick einfach Dutzende Videos, wo ich nicht weiß, was mich erwartet, wenn ich draufklicke, was wiederum heißt, es spricht mich nichts davon wirklich an und was soll ich anklicken? Es schaut ja alles gleich aus und das interessiert mich dann eigentlich gar nichts, dann gehe ich wieder. Also bitte darauf achten, dass man gute Titelbilder wählt, auch auf LinkedIn, ja. Also auf LinkedIn ist es ein bisschen anders, weil man da jetzt nicht diesen Grid Feed hat sozusagen, also diese kleinen Kasteln auf einem Blick, sondern eben untereinander die ganzen Postings. Aber auch da ist es natürlich von Vorteil, wenn ich sofort sehe, wenn ich da durchscroll, okay, da ist ein ansprechendes Titelbild und da ist gerade die perfekte Aussage aus dem Video rausgeschnitten, wenn da noch ein Untertitel dabei ist und irgendwie der Gesichtsausdruck von der Person, die da vielleicht gerade spricht, auch noch irgendwie sehr vielversprechend ist, dann werde ich auf dieses Bild eher klicken als auf irgendein Foto von einem Schreibtisch, wo dann in irgendwelchen Corporate Identity Farben immer derselbe Satz steht. Also das spricht mich halt null an. Ja. Dann, was haben wir noch? Es fehlt oft eine Hook. Was ist eine Hook? Ein Hook ist eine Einleitung, eine ansprechende Einleitung. Social Media lebt davon, Menschen in den ersten Millisekunden irgendwie zu fangen. Deswegen spreche ich sehr oft eben von der catchy Hook. Damit ist eben gemeint, dass du dir so viel Mühe wie möglich gibst, die ersten Sekunden so ansprechend wie möglich zu gestalten. Und die ersten Sekunden in diesem Sinne zählen sowohl für den Text, den du über ein Posting oder unter einem Posting schreibst, als auch für die ersten Sekunden eines Videos, als auch die ersten Sekunden eines Fotos, weil im Endeffekt haben wir diesen Scroll-Effekt auf Social-Media-Plattformen. Und wir scrollen da ja einfach wahllos herum und wir bleiben ja nur drauf und schauen uns das volle Posting an oder das volle Video an, wenn uns eben diese erste Sekunde abholt. Und da muss man einfach mit Neuromarketing arbeiten. Das heißt, wir arbeiten mit psychologischen Tricks, um in dieser einen Sekunde die Leute zu binden. Dementsprechend ist es gut, gleich einen Einleitesatz so zu gestalten, dass der Lust auf mehr macht. Ja, und da schreibe ich nicht rein, der OGH hat 31. Jänner 2025 entschieden, dass und dementsprechend bla bla bla, sondern man kann das anders verpacken, indem man schreibt, wussten Sie, dass möglich ist? Und dann drunter kann ich natürlich erklären, der OGH hat jetzt entschieden, bla bla bla, deswegen ist es so. Und dann kann ich ja das alles ganz in Ruhe erklären, aber es geht darum, dass ich in der ersten Zeile das so formuliere, dass das Leute anspricht. Ja, also so, dass das leicht verständlich ist und sofort erkennbar ist, worum geht's und dass es irgendwie auch von diesem komplexen juristischen Wording wegkommt. Das ist eben sehr wichtig und das führt mich auch direkt zum nächsten Punkt. Juristische Sprache. Es bringt nichts und das passt auch wieder zu dem allerersten Punkt, den ich schon gesagt habe. Wir machen ja nicht Content für die Kollegen, wir wollen ja Mandanten gewinnen. Und da macht es dann keinen Sinn, wenn ich in einem super professionellen, hochgestochenen Juristendeutsch meine Postings verfasse, weil ja, damit zeige ich vielleicht, wie toll ich mich ausdrücken kann und wie smart ich bin, aber es bringt mir halt kein Geschäft. Weil am Ende des Tages möchte ein Mandant oder eine Mandantin hilfreiche Informationen und Content mit Mehrwert, der sehr leicht verständlich ist und man sich einfach merken kann. Und nicht irgendwelche komplexen Geschichten. Das will niemand auf Social Media lesen. Dafür liest man ein Fachbuch oder eine Fachzeitschrift, aber keine Social Media Postings. Also alles eher vereinfachen. Man wirkt dadurch nicht dumm. Das ist wirklich ein Irrglaube, dass wenn man etwas als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt einfach formuliert, dass man dann vielleicht irgendwie dumm rüberkommt oder so. Nein, die Leute wollen etwas ganz einfach erklärt haben. So, was haben wir als nächstes? Fotos, Thema Fotos. Heikle Geschichte, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Gerade auf LinkedIn ist es ja irgendwie so normal, dass man so komische Selfies von sich postet. Ja, davon kann man jetzt halten, was man will. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan. Ich muss gestehen, ich habe auch schon hier und da so Halb-Selfies mal gepostet, weil teilweise auch, weil ich das irgendwie analysieren möchte und weil ich das lustig finde und mal schauen möchte, ob das wirklich so gut funktioniert, also solche Content-Formate. Aber zoomen wir mal raus und gehen mal auf die andere Seite. Wenn man jetzt jemanden engagieren möchte, von dem man eine hohe Professionalität verlangt. Und der jemand ist auch super professionell, man glaubt das auch, aber von dem gibt es einfach so viele komische Selfies in allen möglichen Lebenslagen, dann macht das Bild ein bisschen kaputt. Und ich möchte es jetzt nicht generell bashen und ich sage jetzt nicht, dass keiner mehr Selfies posten soll auf LinkedIn und so weiter, aber alles mit Maß und Ziel. Also ich gebe einfach mal einen Tipp, dass man sich überlegt, wie das wirken könnte. Und es gibt auch manche Leute, die können das auch besser. Das klingt jetzt irgendwie böser, aber es ist so. Es gibt halt Leute, die können coolere, spontanere Fotos von sich machen als andere. Ich finde, Videos sind eine super Möglichkeit oder eine super Alternative, um sich auch selbst zu zeigen, um sehr viel Vertrauen aufzubauen, weil die Leute, die das schauen, hören dann regelmäßig deine Stimme, sind deine Mimik und so weiter. Und das finde ich super. Und es ist aber auch viel, viel aussagekräftiger als so ein komisches Selfie. Immer und überall. Vom Gerichtssaal, in der Kanzlei, manche dann auch privat und immer diese komischen Selfies. Und auch hier, nur weil das halt auch bei manchen Leuten funktioniert und die da hunderte Likes drunter haben und immer ganz viele Leute kommentieren, deswegen muss man halt auch nicht immer alles nachmachen. Nur weil es bei irgendwem funktioniert, man muss das ja nicht stur immer auch alles so machen. Also, was ich damit sagen will, ist, bevor man sich in dieses Social-Media-Getümmel schmeißt und beschließt, da irgendwas zu machen, vorher mal überlegen, wer bin ich, was will ich verkörpern, wen will ich erreichen, was will ich da überhaupt machen? Will ich mein Selbstbewusstsein aufbessern und Selbstbeweihräucherung betreiben? Okay, dann ist eigentlich eh wurscht. Dann kann ich eh ganz Tag irgendwas posten und super komplexe juristische Texte von mir geben und Selfies posten. Aber will ich da jetzt irgendwie, weiß nicht, zum Beispiel auch Mitarbeiter finden? Will ich als attraktiver Arbeitgeber wirken? Ja, oder will ich einfach Mandanten akquirieren? Dann dementsprechend muss man sich halt auch überlegen, was man da die ganze Zeit postet. Und nur Postings haben, weil die dann vielleicht eh ganz gut gehen und viele Likes haben, ja, dann muss man sich halt auch schauen, ja, aber wer liked's denn? Und das führt uns eben auch wieder zum ersten Punkt, wenn es dann halt eh nur die Kollegen sind. Oder diese klassische Bubble, die sich die ganze Zeit gegenseitig unterstützt und es sind aber immer dieselben. Ja, dann ist halt die Frage, ob es jetzt wirklich so viel bringt. Weiterer Punkt, Call to Actions und generell so Content-Formate im Sinn von Kategorisierung der Postings, wie man sie aufbaut und was man mit ihnen machen möchte. Ich verrate euch jetzt einen Trick oder die Basis von Social-Media-Postings. Eine ordentliche Social-Media-Strategie plant im Content-Plan immer, grob gesagt, drei Arten von Content ein. Nämlich einmal Content, der rein auf Sichtbarkeit ausgelegt wird. Das heißt, es ist irgendein Posting, das zum Ziel hat, so viele Leute wie maximal möglich sehen und damit engagen. Das heißt, es liken, kommentieren, was auch immer. Ein weiteres Format ist informativ sein. Das heißt, das Ziel ist es, reinen Mehrwert zu bieten, reinen Mehrwert für die Zielgruppe zu bieten. Und dann gibt es den dritten Punkt, das ist Call to Action. Content. Und Call-to-Action-Content bedeutet, dass ich am Ende eines Postings immer vom Zuseher eine Aktion haben möchte. Und das ist das, was uns eigentlich ja auch Geld reinbringt, also die Mandanten bringt sozusagen. Ich fordere im Endeffekt auf, mich zu kontaktieren, mich um Hilfe zu bitten, einen Termin zu vereinbaren und solche Sachen. Vielleicht wirkt das für viele jetzt ein bisschen unvorstellbar, aber das ist der Sinn von Social Media Marketing. Im Endeffekt ist ein Posting psychologisch dann so aufgebaut, dass wir am Beginn eine Hook haben, mit der wir die Leute catchen sozusagen. Dann haben wir den Hauptteil, den Text. Und am Ende wollen wir die Leute so überzeugt haben, dass wir jetzt der Profi da drinnen sind und dass, wenn sie gerade dieses Problem haben oder wenn dieses Thema sie gerade betrifft, dass sie uns jetzt kontaktieren. Und das ist nicht irgendwie nervig oder marktschreierisch oder was auch immer, sondern das ist einfach nur, du leitest die Menschen an, etwas zu tun und sie tun's. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd für Juristen, aber das ist Marketing, so funktioniert das. Das heißt, es ist einfach eine Abfolge von psychologischen Punkten, die man durchspielen muss und mit denen man dann im Endeffekt zum Ziel kommt. Natürlich werden dann nicht sofort alle, wenn man da jetzt reinschreibt, kontaktiere mich oder mach einen Termin bei mir aus, dann werden es nicht 20.000 Leute sofort einen Termin ausmachen. Aber grundsätzlich ist es wichtig, Call to Actions zu setzen. Das Call to Action setzt man auch auf einer Website und es ist auch wichtig, dass die an der richtigen Stelle eingesetzt werden, damit man eben diese Aktion, diese gewünschte Aktion beschleunigen kann. Okay, kommen wir als nächstes zu den häufigsten Fehlern, die mir bei Kanzleien so auffallen. Also im ganzheitlichen Marketing von Kanzleien. Und da möchte ich gleich mal, glaube ich, mit dem Punkt beginnen, wo es eh die meisten gleich die Haare aufstellt, mit Webseite. Ja, das ist meistens relativ traurig. Also die Situation ist ziemlich traurig auf den meisten Websites. Bei manchen werde ich auch richtig melancholisch, wenn ich auf die Webseite von manchen Kanzleien gehe, weil dann erinnert man sich schnell mal zurück an diese Windows XP-Zeiten. Das hat einfach noch dies 2000er-Vibes. So, ich weiß nicht, ob ihr euch da auch dran erinnern könnt. Dieser klassische Hintergrund auf den Windows-Computern. Da war doch immer diese Landschaft, dieser Hügel mit dieser schönen grünen Wiese und dann einfach im Hintergrund der blaue Himmel. Genau dieses Bild bekomme ich sofort in den Kopf, wenn ich auf ganz viele Kanzlei-Websites gehe, kriege ich sofort so einen, ja, zurück in die Vergangenheit-Trigger irgendwie dadurch. Und ja, also was ich damit sagen will, ist, dass sehr viele Kanzlei-Webseiten völlig veraltet sind. Also das Design geht gar nicht, beziehungsweise man kann nicht einmal von einem Design sprechen. Also es ist, ja, das sind rein Informationen irgendwie auf irgendeiner Seite gepatcht und das war's eigentlich. Ich verstehe es nicht, warum man sowas noch hat. Die Website, und ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr herumdiskutieren. Das wissen wir alle. Die Website ist halt schon eine Visitenkarte für ein Unternehmen. Und mir wär's unangenehm, wenn meine Website so veraltet wäre. Aber ja, dann gibt's natürlich auch sehr, sehr viele Webseiten, die gleich ausschauen. Also ich glaube, das ist generell so ein Thema bei der Entstehung von Websites. Ganz oft ist so die erste Idee, die in den Raum geworfen wird, so, naja, wir machen es die und wie macht es die Kanzlei und wie machen es die, weil die haben eigentlich auch einen ganz guten Geschmack und dann kupfert man sich von allen ein bisschen was ab und puncht da was zusammen und dann schaut im Endeffekt eh alles gleich aus und dann haben wir ja, diese 50 Shades of Blue, also irgendwie eh jede Kanzlei hat irgendeinen Blauton oder mehrere Blautöne. Was, wenn wir jetzt auf die Farbpsychologie gehen, natürlich schon auch einen sinnvollen Hintergrund hat, weil Blau löst Vertrauen aus. Also das möchte ich jetzt gar nicht so schlecht reden, aber trotzdem gäbe es sehr viele Möglichkeiten, auch zum Beispiel mit Akzentfarben zu arbeiten. Das ist halt dann trotzdem nicht im Endeffekt immer alles gleich ausschaut. Und ja, auch wenn Blau eine tolle Farbe ist oder auch von mir aus Rot, dann muss ich es trotzdem irgendwie schaffen, mich von der Masse abzuheben, weil wenn wir halt 30 Kanzleien haben, die wirklich sogar mit ähnlichen Blautönen arbeiten, dann wie soll man sich da abheben? Finde ich sehr schade, dass man sich da nicht mehr traut oder mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Und ich rate auch dazu, dass man eben bei dem Entstehungsprozess einer neuen Website eben nicht nur auf andere Kanzleien schaut, weil, wie schon gesagt, die wenigsten Kanzleien haben wirklich gute Websites, die Usability, Design und Verkaufspsychologie wirklich sehr, sehr, sehr gut drauf haben. Also da gibt es wenige Websites, die das aufweisen. Also da gibt es generell nicht so viele Websites von allen Unternehmen, die das wirklich top können und umgesetzt haben und schon gar nicht Kanzleien. Also natürlich kopiere ich jetzt nicht eine Website von einem Sportnahrungshersteller, ja, aber ich kann mir trotzdem sehr gut Inputs oder Inspirationen von Webseiten anderer Branchen eben holen und das kann schon sehr hilfreich sein. Beziehungsweise ist da einfach ein weiterer Punkt, was wirklich auch jede Kanzlei irgendwie hat, viel zu viel Text. Die Kunst von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten ist natürlich ihre Sprache und dementsprechend verstehe ich es, wenn beim Entstehungsprozess einer Website dann alle sagen, ja, aber das muss man noch genauer hinschreiben und schöner formulieren und man darf nichts vergessen, ja. Ich verstehe das grundsätzlich, nur man muss da einfach rauszoomen und den Unterschied erkennen zwischen der juristischen Arbeit, wo man sich austoben kann mit der Kunst der Sprache und eben einer Website, die einfach eine ganz andere Funktion hat. Auf der Website will man keine super komplizierten juristischen Texte haben und auch nicht elendslange Texte über irgendeine Geschichte und was auch immer. Das interessiert niemanden. Also die Kunden im Endeffekt wollen auf der Website nur Vorteile sehen. Es ist eigentlich ziemlich simpel. Die Kunden wollen nicht irgendeine Geschichte lesen, die wollen nicht wissen, wie super alles sind und was es für News gerade gibt und dass es Faschingskrapfen in irgendeiner Kanzlei gab oder was weiß ich was, sondern die wollen sofort sehen, okay, die schauen sehr professionell aus, die Vorteile habe ich, wenn ich zu denen gehe, die haben dieses Leistungspaket, die decken das gleich alles auf einmal ab, weil ich könnte ja das und das in Kombination gebrauchen und ihre USP sagt, dass sie eben sehr serviceorientiert sind, auf moderne Kommunikationswege setzen und was auch immer. Ja, also da muss man sich halt auch vorher überhaupt mal überlegen im Entstehungsprozess einer Website, aber ich möchte es jetzt nicht zu tief und zu lang besprechen, aber man muss halt eigentlich auch wissen, was will ich mit einer Website eigentlich überhaupt erreichen, was sollen die Leute da haben, aber im Endeffekt müssen die Leute ihre Vorteile sofort erkennen können und man muss ihnen mit der Website ein Gefühl verkaufen, man muss sagen, wenn du zu uns kommst, dann ist dein Ist-Zustand so, du fühlst dich anscheinend so, deine Emotion ist aktuell so, du hast ein Problem, wir sind deine Retter, wir helfen dir, du hast die und die Vorteile und wenn du fertig mit uns bist, dann hast du dieses tolle Gefühl und du gehst raus und du hast dein Problem gelöst. Also im übertragenen Sinn, aber das ist das, was man verkauft und das muss eine Website rüberbringen können. Weiterer Punkt oder jetzt auch der letzte Punkt zum Thema Website, Fotos. Bitte einfach aufhören, diese verschränkten Hände-Fotos zu machen. Das sagt allein schon von der Psychologie, was das bei einem Menschen auslöst. Wenn ich jemanden mit verschränkten Armen da sehe und das aber auch dann noch mit so einem verzweifelten Blick, weil das überhaupt nicht übereinstimmt, der Blick mit dieser Pose, weil der Blick sagt eigentlich so, Hilfe, ich will gar kein Foto machen und die Pose sagt so, boah, ich bin so stark und so mächtig. Das ist so ein Widerspruch in sich und diese Fotos sind katastrophal. Es gibt natürlich auch diese Hände-Verschränk-Pose, die man auch cool rüberbringen kann, die auch auf Fotos gut wirken kann, aber das muss dann auch zur Person passen und es muss ein bisschen anders fotografiert sein, ja. Und es geht halt einfach nicht bei jedem und was schon gar nicht geht, ist, wenn das ganze Team so fotografiert worden ist. Viele Kanzleien setzen auf Fotografen, die dann auch Visagisten mitnehmen und diese Visagisten übertreiben dann einfach völlig und die Leute werden dann auf einmal total geschminkt, obwohl die sonst nie so rumrennen und dementsprechend sieht man das dann, dass diese Person sich überhaupt nicht wohlfühlt und dass das wirklich wie gezeichnet ist und überhaupt nicht authentisch ist. Also, ja. Mein Tipp, da wirklich auf gute Fotografen setzen, also wer da Tipps braucht, kann sich auch gern mit mir oder mit uns in Verbindung setzen. Ich habe da echt so ein, zwei wirklich großartige Fotografen, wo man ein super Ergebnis bekommt. Aber ja, wie gesagt, Fotos wirklich auch ein Thema, ja. Ein weiterer Fehler, der mir oft auffällt, ist, dass Anwälte oder generell Mitarbeiter einer Kanzlei auf LinkedIn beispielsweise nicht die einheitlichen Titelbilder verwenden. Also, dass es kein Branding, kein einheitliches Branding für die Titelbilder gibt. Das ist so einfach zu lösen. Es gibt ein Titelbild, eine Vorlage und die wird dann alle geschickt und die sollen das dann alle verwenden. Also, das ist halt schon nochmal so ein bisschen das zu vereinheitlichen. Auch hier der Tipp. In der Profilbeschreibung irgendwie auch einheitlich ausmachen, was soll da stehen, auch Positionen. Schreiben wir das Ganze auf Englisch, Attorney at Law oder auch mal Rechtsanwalt, Rechtsanwältin, Rechtsanwaltsanwärter, machen wir Associate, also dass das alles einheitlicher wird. Ein weiteres Problem, was mir aufgefallen ist, ist jetzt eher so ein generelles. Einige Großkanzleien oder auch mittelständische Kanzleien haben eine eigene Marketingabteilung, was ich ja grundsätzlich voll super finde, weil das heißt, man hat verstanden, dass Marketing ein wichtiger Teil vom Unternehmen ist. Das ist prinzipiell super. Was aber nicht verstanden wird, ist, dass Marketing ein unfassbar weiter Begriff ist und dass sehr, 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 sehr viele unterschiedliche Tätigkeiten und auch Skills dazugehören. Und selbst wenn ich jetzt ein Marketing-Team habe von 3 Personen oder von mir ist auch mehr und ich habe da aber dann immer so 1 oder 2 Personen, die eigentlich eh so alles machen müssen, von Submissions vorbereiten bis zur Content Creation für Social Media und Newsletter rausschicken, das kann nicht so ganz gut gehen. Also ja, es kann auf einem bestimmten Niveau ganz okay funktionieren, aber mit dem wirst du nie top-notch erreichen. Weil jemand, der, also allein schon von der Zeit her gesehen, jemand, der Newsletter machen soll, Submissions machen soll, irgendwie Mädchen für alles nebenbei auch noch ein bisschen machen soll, Blogbeiträge auf die Website stellen soll, Contentplan für Social Media erstellen soll, dann vielleicht auch noch filmen und nachbearbeiten. Also das ist so ein breites Skillset, das kann meistens nicht eine Person wirklich gut, also nicht in allen Bereichen. Also wir haben ja da dabei, man muss texten können. Allein wenn man jetzt Social Media runterbricht, man muss ein Auge selbst mal dafür haben für Social Media. Man muss Social Media Algorithmen verstehen. Man muss verstehen, wie Social Media Postings aufgebaut sein müssen. Man muss Video-Skills haben oder Fotoskills haben. Man muss Bearbeitungsskills haben. Da kommt so viel rein. Man braucht eigentlich auch Copywriting-Skills. Also es ist einfach so viel zu viel für eine Person oder für ein kleines Team. Und da sage ich auch entweder mal nur auf ein paar Dinge fokussieren und die dann ordentlich machen oder einfach auch extern abgeben. Weil so, also man sieht das ja auch, die Kosteneffizienz dahinter, man hatte dann trotzdem da Leute sitzen, die kosten ja was und im Endeffekt, was ist aber der Outcome von dem Ganzen? Es wird so alles ein bisschen gemacht, aber nichts so richtig gut. Das ist eigentlich eine Verschwendung. Man kann eigentlich Marketing eben ja genauso mit dem Recht vergleichen. Ich glaube, das macht es jetzt ein bisschen deutlicher, was ich sagen möchte. Ich gehe ja auch nicht zu einem Insolvenzrechtler, wenn ich irgendwas im Immobilienrecht brauche. Und das ist genau dasselbe. Ich lasse nicht meine Website und meine SEO-Texte optimieren von derselben Person, die Social-Media-Videos schneidet. Also das ist halt einfach ein sehr, sehr breites Spektrum und dementsprechend sollte man da eben ein bisschen mehr den Fokus setzen. Was gibt's noch? Rankings. Rankings, ein großes Thema. Sehr viele Kanzleien legen sehr viel Wert auf Rankings. Für viele Kanzleien macht's auch voll Sinn. Also natürlich, wenn man eine große Kanzlei ist und auch international tätig ist, dann sind Rankings einfach wichtig. Ich sehe es aber auch oft, dass manche Kanzleien viel zu viel Zeit und dadurch wiederum ja auch Geld in diese Rankings investieren, ohne dass sie so richtig eigentlich wissen, was sie sich selbst von diesen Rankings erwarten und was dabei wirklich rauskommt. Viele machen das eher aus Gruppenzwang heraus und hinterfragen halt wirklich überhaupt nicht, was bringt das jetzt? Und bringt es uns wirklich so viel? Und ist der Return of Investment da? Weil Submissions, jeder, der das irgendwie schon einmal gemacht hat, weiß, wie anstrengend das ist und wie viel Zeit das beansprucht. Und man muss, also ich habe das jetzt auch in einer Kanzlei gesehen, die machen das einfach, weil diese Kanzlei aus einer Abspaltung entstanden ist und weil man es einfach gewohnt ist, weil das früher ja auch in der alten Kanzlei einfach gemacht worden ist, da hat man bei den ganzen Submissions, also bei den ganzen Rankings mitgemacht und deswegen macht man das da auch. Und auf die Frage, ja und was bringt's und was ist das Ziel und wie wird das getrackt und funktioniert das eigentlich, gab es dann eigentlich gar keine Antwort. Also ich will nicht per se sagen, dass Rankings irgendwie schlecht sind oder was auch immer. Rankings haben ihren Sinn, aber für bestimmt Kanzleien und Rankings und dieses ganze Theater drumherum ist in deiner eigene Marketingstrategie. Und man muss sich halt bei diesem ganzen Marketing strategischen Mix mal überlegen, auf welche Pferde setze ich. Auch hier deswegen mein Tipp, mal überdenken. Will ich da überhaupt mitmachen? Macht es überhaupt Sinn? Wie viel Zeit und Geld investieren wir darin? Was wäre, wenn wir diese Zeit bzw. dieses Geld in ein anderes Marketing, in eine andere Marketingmaßnahme investieren würden? Man kann sie auch einfach mal probieren und dann vergleichen. Was ich gerade auf LinkedIn sehr oft sehe, aber auch in Besprechungen bezüglich Business Development oft mitbekomme, ist, dass der Begriff Marketing mit dem Begriff Vertrieb irgendwie vermischt wird und das eigentlich eher als dasselbe ist. Und das stimmt einfach nicht. Marketing und Vertrieb sind zwei unterschiedliche Sachen, die miteinander verwandt sind und etwas miteinander zu tun haben und im Idealfall in einer Strategie Hand in Hand gehen, sind aber eben nicht dieselben Dinge. Mit Marketing hole ich mir im Endeffekt mal die Aufmerksamkeit und die Leute. Und im Vertrieb geht es halt eher darum, das wirklich dann zu vertreiben, wie es der Name schon sagt. Also ich verkaufe etwas. Marketing ist halt eher ein bisschen dieses ganze Fischen. Wir holen uns mal die Leute, wir positionieren uns, wir machen uns sichtbar. Und im Vertrieb geht es dann wirklich ums Verkaufen. Und jetzt wird es auch wieder einigen die Haare aufstellen, weil, oh mein Gott, als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt kann ich doch nichts verkaufen. Ich kann doch nicht wie so ein klassischer Vertriebler nerven und Leuten irgendwas aufdrängen und was weiß ich was. Nein, eh nicht. Alles mit Maß und Ziel. Aber wer heute oder wenn eine Kanzlei heute noch sagt, na, wir können nicht verkaufen. Verkaufen, das ist so ein böses Wort und das macht man nicht und die Leute kommen halt zu uns, aber wir werden sicher nicht verkaufen und das geht ja alles ins Marktschreierische und wie auch immer. Das ist halt einfach der falsche Ansatz. Vertrieb wird oft einfach als sowas Böses angesehen, als etwas Unredliches. Und ja, Vertrieb kann furchtbar sein und total nervig. Wir kennen alle diese super nervigen Vertriebsleute, die uns Spam-Nachrichten auf LinkedIn schicken. Ja, das ist die eine Seite von Vertrieb, aber diese Art wollen wir ja nicht und um die geht's ja auch nicht. Vertrieb betrifft jeden Rechtsanwalt oder jede Rechtsanwältin spätestens dann, wenn sie direkt im ersten Kontakt mit einem potenziellen Mandanten steht oder auch schon mit einem bestehenden, um den noch einen Upsell zu verkaufen. Das heißt, besonders Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen müssen eigentlich optimal im Vertrieb geschult werden. Man kann auch in Gesprächen natürlich mit ein paar psychologischen Anreizen und ein paar Tricks, die jetzt nicht unredlich sind, nochmal die Betonung drauf, kann man einfach ein Gespräch leiten und eher so zum Abschluss bringen, wie man das selber möchte. Also man steuert den potenziellen Mandanten durch ein psychologisches System und dann ist der Abschluss wahrscheinlicher, als wenn ich da einfach keine Skills im Vertrieb habe. Es ist einfach wichtig, dass dieser erstens mal das verstanden wird, dass Marketing und Vertrieb nicht dasselbe ist und dass gerade im Vertrieb auch die einzelnen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte einfach geschult werden müssen. Wie führe ich ein richtiges Verkaufsgespräch? Weil das passiert, ihr habt die ganze Zeit Verkaufsgespräche, um das geht's ja auch, weil jeder soll akquirieren und Geld in die Hütte bringen. Und dementsprechend wird es besser funktionieren, wenn ich diese Skills kann. Vertrieb ist aber auch, was passiert, wenn ein Mandant da war bei uns zu einem Erstgespräch oder der Mandant zu einem Nachgespräch da war, wie auch immer, wie wird der nachbetreut? Wissen wir oder haben wir irgendwo unsere Dateien, unsere CMR-Dateien, wo wir nachschauen können oder genau filtern können, diese Kategorie Mandanten kommt bei uns immer nur in arbeitsrechtlichen Themen und diese Kategorie Mandanten kommt bei uns nur in Immobilienrechtsthemen. Wie können wir das miteinander verbinden? Wie können wir ihnen Informationen zukommen lassen, die sie wirklich interessiert? Arbeitet man eben mit zielgruppenorientierten Newslettern zum Beispiel. Ja? Man muss einfach im Vertrieb schauen, dass man die Leute dort abholt, wo sie den Schmerz sozusagen haben und dass man sie durch so ein System leitet und ihnen schneller hilft, sozusagen etwas zu kaufen. Also ich kann es wirklich nur jeder Kanzlei oder jeden Rechtsanwalt und jeder Rechtsanwältin auch persönlich raten, dass man sich mal mit ein paar Vertriebsthemen auseinandersetzt. Das ist einfach wichtig. Also gerade Upsell-Möglichkeiten und dass es in der Kanzlei auch eine klare Regel gibt oder so einen Vertriebsleitfaden gibt, wie ich ein Gespräch mit meinem bestehenden Mandanten führe, um ihm nochmal zum Thema Cross-Selling ein anderes Rechtsgebiet verkaufen zu können. Wie höre ich in einem Gespräch mit dem Mandanten raus, was er womöglich noch benötigen würde und wo kann ich einfach nochmal von den Kollegen im anderen Team was dazu verkaufen oder auch in meinem eigenen Bereich? Gibt es da vielleicht doch noch eine Sache, die ich dem Mandanten schmackhaft machen kann und verkaufen kann? So viel zum Thema Vertrieb, aber da können wir gerne noch eine eigene Folge mal dazu machen. Und es ist ja sowieso schon auch von mir etwas geplant, worüber ich euch hoffentlich endlich in ein paar Wochen erzählen kann. Und da ist Vertrieb auch ein großes Thema. Der letzte Punkt ist ein Punkt, der mich sehr traurig macht. Es geht um Corporate Influencing. Corporate Influencing wird sehr oft schon und sehr gut und sehr professionell von zahlreichen Unternehmen angewendet. Was heißt das überhaupt? Was passiert bei Corporate Influencing? Man weiß, dass Unternehmensprofile auf Social Media einfach bei weitem nicht so viel Reichweite und Sichtbarkeit bekommen wie persönliche Profile. Das hat den Grund, dass Menschen von Menschen kaufen. So simpel kann man das eigentlich zusammenfassen. Man interessiert sich für andere Menschen und man folgt ihnen lieber und man hört sich lieber an, was Menschen zu sagen haben, als ein Unternehmen, ja, weil man hat dann ein Gesicht. Deswegen ist die Idee entstanden, dass man eben aus dem Unternehmen gewisse Personen herauspickt, natürlich meistens aus der Führungsebene, aber auch drunter, je nachdem, also es kommt auf die Strategie an und dass man diese einzelnen Personen dann mit einer gesamtheitlichen Strategie als Multiplikatoren für das Unternehmen verwendet. Und natürlich, da gibt es auch ein paar rechtliche Dinge, auf die man achten muss, aber die lassen wir jetzt mal vorweg. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir ja sowieso in den ganzen Kanzleien im Normalfall selbstständige Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen haben. Dementsprechend ist es eigentlich perfekt für das Konzept von Corporate Influencing, weil jeder sich ja sowieso irgendwie zur Schau stellt und versucht zu akquirieren und versucht aufzufallen. Es wäre aber sinnvoller und besser, wenn die Kanzlei das natürlich auch unterstützt und wenn es da aber auch ein großes ganzes System dahinter gäbe, was das Ganze natürlich viel effizienter und sinnvoll macht. In den meisten Kanzleien posten sowieso Anwälte für sich und machen ihr eigenes Ding. Das heißt, es wird ja sowieso Zeit in das investiert, was ja gut ist. Aber es wäre ja viel besser, wenn der ganze Strategie dahinter wäre, die ja auch nochmal, abgesehen davon, dass sie fürs Marketing, für die Reichweite, für die Sichtbarkeit, Positionierung und für den Umsatz einen Mehrwert bringt, bringt es auch sehr oft einen Mehrwert innerhalb des Teams. Und es ist natürlich auch der Punkt, wenn man weiß, dass eine Kanzlei die ganzen Gesichter sozusagen auch strahlen lässt, dann ist es natürlich auch ein super Employer-Branding-Zeichen. Weil dann weiß ich als potenzielle Bewerberin, okay, die schauen drauf, dass die einzelnen Leute auch eine Reichweite bekommen und sich auch irgendwie zeigen dürfen und das macht einfach ein gutes Bild, ja. Und wenn man eben ein großes System hat, dann kommt natürlich jetzt der Einwand so, ja, und was ist, wenn die Leute dann kündigen und gehen? Ja, mei, dann nix. Weil wenn es ein richtiges, gutes System eben dahinter hast und das Ziel dieser Strategie, dieser gesamtheitlichen Strategie ja die Positionierung und die Bekanntermachung von der Kanzlei zum Ziel hat, ist es überhaupt kein Problem, wenn da vielleicht einmal wer wegbricht. Also auch hier größer denken und zukunftsorientierter denken, also solche klassischen Corporate-Programme, Corporate-Influencing-Programme wenden Riesenkonzerne an. Also wir haben in Deutschland zum Beispiel Boss, die Kleidungsmarke. Ich glaube, die Lufthansa macht das auch. Also da gibt es wirklich zahlreiche, kann ich euch auch ein paar Beispiele raussuchen und auch Kanzleien in Deutschland machen das schon, aber bei uns in Österreich wieder mal, ja, niemand so richtig gescheit. Wir sind da gerade zum Glück mit der ersten größeren Kanzlei dran, die das schon verstanden hat. Wir haben da ein eigenes Corporate Influencer-Programm für Kanzleien. Für alle, die das irgendwie interessiert, könnt mir gerne schreiben. Ja, also das waren so zusammengefasste Dinge. Ich glaube, jetzt habe ich eh einiges von mir gegeben und ein paar Dinge aufgezählt, die mir so auffallen. Und ich hoffe, es ist irgendwie hilfreich. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder vielleicht irgendwie mal wissen wollt, ob das, was ihr da gerade so auf Social Media postet oder ob eure Kanzlei eine sinnvolle Strategie hat oder ob die Website gut ist oder wie auch immer, wenn ihr irgendein Feedback haben möchtet, dann könnt ihr euch natürlich selbstverständlich sehr gern bei uns melden und wir können uns das mal anschauen, können da auch mal ein kostenloses Feedback geben. Und ja, ansonsten war es das von mir heute. Zum Abschluss noch einmal die Bitte, 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 bitte auf den Link in den Shownotes klicken und nochmal die Stimme für den Ö3 Podcast Award abgeben. Da einfach eben auf den Link klicken und dann unter Lieblingspodcasts unter den exakten Namen bitte eingeben. Lawpreneur, der Unternehmer-Podcast für Rechtsanwälte, das abschicken. Da muss man auch nur den Namen und die E-Mail-Adresse angeben, mehr nicht. Und ja, das würde mich irrsinnig freuen. Danke, danke, danke an alle Unterstützer. Auch nicht vergessen, wegen dem Event, meldet euch an. Auch hier der Link in den Shownotes. Ich freue mich auf alle, die dann wirklich dabei sein werden und die ich dann auch mal live kennenlernen darf. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche und einen super Start ins Wochenende. Heute ist ja Donnerstag. Also nicht, dass ich davon ausgehe, dass ihr heute ins Wochenende startet. Aber ihr wisst, was ich meine. Und immer gern her mit Vorschlägen für Themen, für Interviewgäste. Irgendwelche Wünsche, irgendwas, was euch beschäftigt, belastet, was auch immer, schreibt es mir gerne. Ich freue mich auf jede Nachricht von euch. Ja, bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Tschüss.